Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Wir sind heute mit Blick auf den neuen Wehrdienst, der seit dem 1. Januar 2026 in Kraft ist, im Gespräch mit dem Obmann der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dem Abgeordneten Thomas Erndl aus Bayern, zum Thema neuer Wehrdienst, Erwartungen, wie sind die Zahlen zu erreichen und wenn nicht, was passiert dann vor allem im Gespräch. Thomas Erndl ist selbst Offizier der Reserve, kennt also die Bundeswehr nicht nur von außen und auch nicht nur als Politiker, sondern ist da sehr nah dran. Herzlich willkommen.
Freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir steigen gleich ein. Sie haben beim Gebirgspanzeraufklärungsbataillon 8 gedient, waren als Reserveoffizier mit dem ersten Kontingent der Bundeswehr 1996 in Bosnien-Herzegowina. Lange ist es her, aber es sind Erfahrungen, die prägen. Wie gut ist die Verbindung nach den vielen Jahren in Truppe heute noch? Also wie sind Ihre Berührungspunkte an der Stelle noch?
Also zum einen gibt es immer noch Kontakt zu Kameraden von damals, auch aus der aus den Reserveoffizierslehrgängen. Zum anderen prägt natürlich so ein Einsatz ungemein, auch in der nach heutigen Maßstäben Afghanistan etc. Sozusagen jetzt vielleicht nicht vergleichbar fordernd war, aber trotzdem war es ein oder das erste Kontingent mit Kampftruppen, das die Bundeswehr ins Ausland geschickt hat. Und es war ein Krieg vor der Haustür, der da ein Ende gefunden hat nach dem Dayton-Abkommen und wo die Bundeswehr einen Beitrag geleistet hat, dass dieses Abkommen dann auch schnell zur Umsetzung kommt. Man kommt in ein Land, das zerstörte Städte und Dörfer zeigt. Und das sind Bilder auch mit Friedhöfen, mit frischen Gräbern, die man natürlich nicht vergisst und die ja in einem auch arbeiten und man daraus ableitet, dass sowas in Europa eigentlich nicht mehr geschehen darf und dass wir uns dementsprechend aufstellen. Insofern war es eine sehr intensive Zeit mit toller Kameradschaft, tollen Erfahrungen, aber eben auch Gedanken und Bildern, die einen weiter begleiten.
Sie haben es gerade treffend beschrieben, Krieg vor der Haustür, Krieg in Europa. In diesen Zeiten leben wir auch. Die Zeitenwende ausgerufen worden vor knapp 4 Jahren. Ist die Politik aus Ihrer Sicht, Sie sind sehr nah dran natürlich in Ihrer Funktion, nah genug bei unseren Soldatinnen und Soldaten, um den Wandel, der jetzt vor der Bundeswehr steht, den großen Wandel personeller, materieller Aufwuchs mit Geld zu machen, personeller nicht so einfach. Also die Frage ganz konkret, ist die Politik aus Ihrer Sicht nah genug dran, um das auch wirklich konstruktiv, aufmerksam und ja so begleiten zu können, dass man auch schnell erkennt, wenn die Dinge doch nicht in die richtige Richtung laufen?
Ich kann jetzt nur für mich und auch für die Kolleginnen und Kollegen meiner Arbeitsgruppe Verteidigung in der CDU-CSU-Fraktion sprechen, die alle in ihren Wahlkreisen natürlich nah an den Standorten dran sind, da einen regelmäßigen Austausch haben. Ich als Sprecher natürlich den Austausch auch suche und ich gehe schon davon aus, dass wir ein gutes, realistisches Bild haben. Natürlich gibt es immer die ein oder andere Facette, die dann auch neu ist, die einem dann berichtet wird. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir ein gutes Bild und das Bild zeigt, dass wir noch sehr, sehr viel zu tun haben und große Aufgaben noch vor uns liegen.
Das passt, das neue Lagebild, was Sie beschrieben haben, passt jetzt auch zu dem, was jetzt einen Monat hinter uns liegt, nämlich der neue Wehrdienst nach dem Wehrdienstmodernisierungsgesetz, das am 1. Januar in Kraft getreten ist. Das regelt ja nicht nur die Besoldung der künftigen freiwillig Wehrdienstleistenden, sind es immer noch auch die Wehrerfassung, die verpflichtende Musterung für den Jahrgang 2008, die dann ansteht. Reicht das aus Ihrer Sicht alles, um die Aufwuchsziele, die wir nun haben? Es gibt einen gesetzlich verankerten Aufwuchspfad bis 2035 erreichen zu können. Aber wir reden ja am Ende von 260.000 Zeit- und Berufssoldaten und 200.000 Reservisten, die wir haben wollen. Reicht das, was bisher angegangen wurde, dafür?
Also wir haben intensiv verhandelt. Wir hätten uns als Union da auch noch mehr vorstellen können. Das war das Machbare, was man in dieser Koalition erreichen konnte. Aber es ist auch eine gute Grundlage, tatsächlich jetzt Menschen zu gewinnen, die freiwilligen Wehrdienst ableisten und darüber hinaus natürlich dann auch den Aufwuchs sicherstellen. Wir haben es sehr attraktiv gemacht. Einerseits, wir schreiben alle jungen Menschen an, das heißt, jeder 18-Jährige muss sich zumindest kurz auch mit der Frage befassen, ob und welchen Beitrag er leisten will für die Sicherheit unseres Landes, für ein Leben in Freiheit und Demokratie. Und damit tragen wir auch diese Fragen in die Familien. Und das ist eine große Errungenschaft auch dieses Gesetzes. Und das ist ein wichtiger Schritt, dass wir Sicherheit und Verteidigung eben auch in die Mitte der Gesellschaft tragen. Es ist auch, und das war unser Ziel, entsprechend eingeengt. Wir haben den Aufwuchspfad im Gesetz verankert, wir haben die Berichtspflicht verankert. Das heißt, wenn wir Ziele nicht erreichen, dann werden die schwarz auf weiß sichtbar der Öffentlichkeit und dem Parlament gegenüber. Und dann ist Handeln gefragt, dann ist der nächste Schritt gefragt, der auch in diesem Gesetz angelegt ist. Aber es ist tatsächlich kein Automatismus, sondern es steht dann noch ein weiterer Bundestagsbeschluss an mit der Einführung dann einer verpflichtenden Heranziehung. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass jetzt in den ersten Jahren sich genügend finden, mindestens in den ersten Jahren, weil es auch sehr attraktiv ist. Und damit nehmen wir auch allen die Argumente in der Zukunft, die dann sagen, ja, dann müsste das halt noch attraktiver sein. Ich glaube, das haben wir jetzt soweit ausgeschöpft. Wir werden dann in den nächsten Monaten schlauer sein, ob es tatsächlich reicht. Wenn nicht, dann ist für mich klar, dass dann die nächsten Schritte auch erfolgen müssen.
Sie haben es gerade angesprochen, attraktiv ist der neue Wehrdienst. Ein bisschen mehr Geld gibt es auch und alle anderen Segnungen, die man so haben kann. Führerschein vielleicht auch am Ende, wenn man sich weiter verpflichtet. Sei es drum, das eine ist die Quantität, die erreicht werden muss, nämlich das Aufwuchsziel, der Aufwuchspfad. Es geht natürlich auch um die Qualität. Die Truppe braucht natürlich junge Männer und im besten Fall auch viele junge Frauen, die hilfreich sind. Nützlich am Ende, wenn man so banal sagen darf. Haben Sie Erkenntnisse aus Ihrer Erfahrung als Fachpolitiker, wie das mit der Qualität beschaffen ist und was man da vielleicht noch machen müsste?
Also in der Verantwortung des Ministeriums, der Bundeswehr, des Personalamts ist eine Personalausstattung zu garantieren und sicherzustellen, die in der Lage ist, die Aufgaben zu erfüllen. Das heißt, es kommt ganz entscheidend auf die Qualität drauf an. Aber natürlich ist das Personal, sind die Soldatinnen und Soldaten ein Querschnitt der Gesellschaft mit unterschiedlichen Neigungen, Fähigkeiten, Leistungsfähigkeitsstufen. Das muss man alles mit einbeziehen. Qualität oder sozusagen das Erreichen der Anforderungen, das ist absolut notwendig. Und das ist auch ein Grund, eben die Mitte der Gesellschaft mit dem neuen Wehrdienst da anzusprechen und besser einzubeziehen, damit wir diese Qualität auch sicherstellen. An den Stellen, an denen es vielleicht mal nicht ganz getroffen wird, ist dann auch Nachsteuern erforderlich. Und wie gesagt, es ist in der Verantwortung von uns allen, von der ganzen Gesellschaft, eine leistungsbereite und funktionierende Armee sicherzustellen. Und deswegen haben wir da sicher noch auch mehr zu tun, eben genau diesen Gedanken in die Gesellschaft zu tragen und die Bereitschaft zu vergrößern, Dienste auch in den Streitkräften zu leisten.
Die Bereitschaft ist das eine, Sie haben es angesprochen. Die Rahmenbedingungen sind das andere. Als ich meinen Grundwehrdienst 1987 geleitet habe, war klar, worauf man sich einlässt. 4-5 Mann auf Stube, älteres Gebäude und so weiter. Welche Rahmenbedingungen erwartet eigentlich so ein Rekruten heute? Also worauf kann er sich verlassen? Oder muss man es nehmen, wie es kommt, wenn man heute zur Bundeswehr geht?
Nein, man muss es nicht nehmen, wie es kommt. Wobei es auch zum Soldatenberuf und zum Soldatendienst gehört, dass man mit Unwägbarkeiten umgehen kann. Aber jetzt für den Dienst und für die Basisausbildung ist schon wichtig, dass es da attraktive Rahmenbedingungen gibt, eine gute Unterkunft, eine gute und moderne Ausrüstung, gute Ausbilder, die auch das Bild und die Anforderungen gut vermitteln. Und das gehört alles zusammen und das muss auch dann sichergestellt und eingerichtet werden. Und wir haben jetzt Jahre und Jahrzehnte des Schrumpfens und des Abbaus hinter uns und da sind natürlich auch Einrichtungen unter die Räder gekommen und Dinge zurückgebaut worden und das müssen wir jetzt alles Schritt für Schritt aufbauen und deswegen ist wichtig, dass an den Standorten, an denen wir mit der Basisausbildung der neuen freiwilligen Wehrdienstleistenden starten, dass da auch die Rahmenbedingungen und die Infrastruktur gut und attraktiv ist. Das ist unsere Erwartungshaltung als Parlament.
Das heißt, ein bisschen Geduld wird man wahrscheinlich mitbringen müssen, kommt nicht alles von heute auf morgen. Was kommen könnte?
Die Zielsetzung ist aber klar.
Ja. Was kommen könnte, wenn die auch im Gesetz verankerten Aufwuchszahlen nicht erreicht werden können, ist eine verpflichtende Heranziehung. Sie haben es schon erwähnt. Was sagen Sie persönlich? Freiwilligkeit oder Wehrpflicht?
Also, die Freiwilligkeit ist jetzt der erste Schritt. Es kann auch sein, dass es dauerhaft funktioniert. Das will ich jetzt offen lassen. Einerseits, andererseits werden wir schon erhebliche Zahlen brauchen, wenn wir als Zielsetzung 40.000 plus freiwillige Wehrdienstleistende haben, aber gleichzeitig sehen, dass wir für den Aufwuchs und der Fluktuation, die wir ausgleichen müssen, auch 35.000 Menschen brauchen, die dann als Zeitsoldat weitermachen. Dann ist es schon ein Anteil eines Jahrgangs, der erheblich ist und wo jetzt das schon möglich sein kann, dass wir da zu einer verpflichtenden Heranziehung kommen müssen. Aber wir werden da in einigen Monaten schlauer sein, erste Zahlen haben und daraus auch unsere Schlüsse ziehen müssen. Wie gesagt, eine verpflichtende Heranziehung ist angelegt, wobei ich auch dann glaube, dass es nur eine Übergangszeit ist, in der wir tatsächlich dann nur eine Wehrpflicht im Sinne einer verpflichtenden Heranziehung der nötigen Zahlen haben, weil wir nicht wie in der Vergangenheit dann einen ganzen Jahrgang brauchen werden, gehe ich davon aus, dass man dann auch einen Schritt machen muss zu einem Gesellschaftsdienst, der dann alle mit einbezieht. Ich glaube, in einem ersten Schritt mag das ausreichend sein, dass man genügend Personal für die Bundeswehr sicherstellt, aber die Gesellschaft wird das nicht über einen längeren Zeitraum aushalten, dass manche herangezogen werden und andere nicht. Das heißt, da gibt es dann auch politischen Druck für einen Gesellschaftsdienst und das ist der Schritt, den wir dann gehen müssen.
Damit pflichten Sie ja eben Fraktionskollegen Thomas Röwekamp bei, der auch das schon gesagt hat als Verteidigungsausschussvorsitzender. Er hat auch gesagt, man müsse auch darüber reden, Frauen nicht nur für so ein verpflichtendes Jahr für Deutschland, wie immer man es nennt, mit oder ohne Waffe, sondern auch vielleicht für den Wehrdienst heranzuziehen, wie es in anderen Ländern ja ist. Die Dänen haben jetzt angefangen am 1. Januar. Wie sehen Sie das?
Ja, da gibt es unterschiedliche Facetten.
Also Gleichberechtigung am Ende.
Gleichberechtigung am Ende, ja. Man muss erstmal das nehmen, was man als gesetzliche Grundlage und als Möglichkeit hat. Und das ist die verpflichtende Heranziehung der Männer. So ist es im Grundgesetz ausgelegt. Das heißt, wenn da jetzt die Zahlen das erfordern, dann wird man den Schritt gehen müssen, weil man den einfach gesetzlich machen kann. Und dann ist meine Erwartung, dass wenn man dann das Grundgesetz anpackt, dass man dann eher gleich Richtung Gesellschaftsdienst geht. Und der gilt dann natürlich selbstverständlich für Männer und Frauen. Und dann sind alle mit einbezogen und kann jeder Einzelne einen Beitrag leisten, dass die Gesellschaft gut funktioniert und selbstverständlich wir dann die Bundeswehr so aufstellen, dass wir mit einer noch besseren Personalausstattung und noch stärkerer Heranziehung verschiedenster gesellschaftlicher Gruppen zu einer guten Bundeswehr kommen.
Sie haben es angesprochen, der Erndl, Gesellschaft, Gruppen der Gesellschaft, Mitte der Gesellschaft ist so das Schlagwort, dass man die Bundeswehr und die Mitte der Gesellschaft wieder verknüpft. Das ist natürlich zwangsläufig verschwunden mit der Aussetzung des Grundwehrdienstes im Jahr 2011. Früher war das üblich. Jeder kannte einen, der gedient hatte. Die Eltern, Vater hat im besten Fall auch gedient und die Geschwister, die Älteren und so weiter, die älteren Brüder zumindest. Mitte der Gesellschaft, da muss die Bundeswehr hin. Wie kann sie da hinkommen?
Also wir erleben ja nach wie vor eine große Zustimmung zur Bundeswehr, einen großen Rückhalt der Gesellschaft. Insofern ist die Bundeswehr noch nicht jetzt völlig aus dem gesellschaftlichen Bild und den Gedankengängen verschwunden, aber es ist in der Tat richtig, dass natürlich die Bundeswehr stark aus dem öffentlichen Bild verschwunden ist. Wir haben schon in den letzten Jahren entgegengesteuert, mit mehr öffentlichen Gelöbnissen, mit auch dem kostenlosen Bahnfahren in Uniform, und müssen weiter daran arbeiten, dass die Bundeswehr in der Öffentlichkeit stattfindet, dass die Frage Freiheit und Sicherheit eine zentrale Frage unserer Gesellschaft ist und die Bundeswehr eben die Institution, die das sicherstellt. Und mit dem neuen Wehrdienst, dem Anschreiben an die Familien, beziehen wir dann auch nochmal einen größeren Teil der Gesellschaft mit ein. Es bleibt aber eine Daueraufgabe, eben genau die Bundeswehr weiter in die Mitte zu rücken, sicherzustellen, dass sie sichtbar ist und allen klarzumachen, dass unsere Art zu leben, unsere Demokratie in Freiheit und Sicherheit eben keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass den Beitrag vieler braucht und dass eben die Bundeswehr diese Institution ist, bei der man diesen Beitrag leisten kann und die dann eben genau den Fortbestand unserer Werte sicherstellt.
In der Tat, mit der Zeitenwende, mit der russischen Großinvasion in der Ukraine 2022, man kennt die jährlichen Erhebungen vom ZMSBW, Bevölkerungsumfrage, die Bundeswehr ist wichtiger, die Bundeswehr ist stärker im Bewusstsein und ihre Wichtigkeit nimmt zu. Insofern ist man da sicherlich, hat man gute Voraussetzungen, die Mitte der Gesellschaft zu erreichen. Das kann man wahrscheinlich auch am besten mit zufriedenen Wehrdienstleistenden. Die Unterbringung ist das eine, da ist viel auf dem Wege. Wir haben das beschrieben oder beschreiben es in unserem aktuellen Magazin, die Bundeswehr, in unserem Verbandsmagazin. Die Unterbringung ist ein Thema, die Ausbildung natürlich. Aber die nächste ist natürlich, dass die Rekruten nach dem Dienst an den Standort natürlich Möglichkeiten haben müssen, gerade wenn es weit ab vom Schuss ist, wenn man so schön sagt, irgendwie auch die Freizeit zu gestalten. Früher gab es dafür ein Mannschaftsheim und alles Mögliche. Vielleicht die Möglichkeit, eine Sporthalle zu nutzen, im Sommer draußen Sport zu treiben. Müssten eigentlich Standorte, die künftig diese Basisausbildung anbieten und wo sie geleistet werden soll, nicht auch zwingend solche Möglichkeiten vorgehalten werden, damit das innere Gefüge auch nach Dienstschluss stimmt?
Ja, darum muss man sich kümmern. Ich kann jetzt tatsächlich nicht beurteilen, ob das an diesen Standorten schon flächendeckend geschieht. Da kann auch der Bundeswehrverband gerne Rückmeldung geben, aber das ist etwas, was man auf alle Fälle im Blick haben muss, wo ich als Parlamentarier auch sage, da habe ich eine Erwartungshaltung, dass es Angebote gibt, dass nach Dienstschluss die Rekrutinnen und Rekruten da auch ja, sich beschäftigen können, ihre Kameradschaft auch pflegen können und sich ja sinnvoll auch beschäftigen können.
Sie haben ja, glaube ich, die Rahmenbedingungen noch ein bisschen erlebt vor 30 Jahren, als Sie in die Truppe kamen. Wie war das damals?
Da konnte man es aushalten abends? Da konnte man es aushalten, weil man war in einer idyllischen Kleinstadt im Bayerischen Wald. Das ist schon mal grundsätzlich eine gute Umgebung mit tollem Rückhalt der Bevölkerung, der bis heute andauert. Also man hat da ein sehr gutes Umfeld. Aber natürlich war auch ein Mannschaftsheim da, waren Sportmöglichkeiten da. War eigentlich ja, eine gute Umgebung, um da eine gute Zeit zu haben.
Ja, der neue Wehrdienst, wie auch immer das weitergeht, der Aufwuchs und so weiter. Sie selbst sind auch Vater dreier Söhne, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wie würden Sie einen Ihrer Söhne motivieren oder haben Sie vielleicht schon, sich für den Dienst in den Streitkräften zu entscheiden? Freiwillig ja noch im Moment.
Ja, freiwillig und man muss immer dazu sagen, weil oft manche sagen, naja, die Politiker schicken dann ihre Kinder nicht wohin, sondern das müssen dann andere machen. Also wir sprechen immer über 18-Jährige, mindestens 18-Jährige, die ihre eigenen Entscheidungen treffen. Natürlich bekommen meine Söhne mit, welche Einstellung ich habe, welche politischen Ziele ich verfolge, welche Debatten ich führe. Und ich glaube, die haben da schon ein gutes Bild auch von dem. Und wenn ich gefragt werde, dann und teilweise auch ungefragt, gibt es natürlich Erfahrungen aus meiner Dienstzeit, habe es vorher schon gesagt, die unglaublich intensiv, aber sehr bereichernd war, fürs Leben prägt und eine unglaublich gute Zeit war. Und ich würde mir selbstverständlich wünschen, dass der ein oder andere der drei auch diese Möglichkeit nutzt. Aber es ist natürlich die freie Entscheidung. Ich kann es nur super positiv darstellen und dafür werben. Aber jeder hat natürlich das Recht, seinen eigenen Weg zu gehen.
Aber die intrinsische Motivation müsste im Hause Händel groß sein, guten Erfahrungen.
Die müsste groß sein, genau. Wir haben auch in der Verwandtschaft den einen oder anderen, der auch Offizierslaufbahn durchlaufen hat. Und von daher gibt es ein gutes Umfeld. Und jetzt schauen wir mal, was dann die nächsten Jahre passiert.
Prima. Ja, ein Thema, was sicherlich auch aus Verbandssicht wichtig ist, ist die EU-Arbeitszeitrichtlinie und so weiter. Die zu verändern bzw. weitere sogenannte Bereichsausnahmen zu erlangen. Sind Ihnen da Bestrebungen bekannt im Ministerium? Ist ein Thema, was wichtig ist?
Also für uns ist es wichtig. Ich habe, nachdem wir das Thema Wehrdienst abgehandelt haben, gesagt, wir müssen jetzt auch den Blick auf die richten, die da sind, das Bestandspersonal, unsere Soldatinnen und Soldaten, und schauen, dass es da gute Bedingungen gibt einerseits, aber dass die Bedingungen natürlich auch die militärischen Anforderungen genügen. Und da haben wir in allen Richtungen noch etwas zu tun, auch beim Thema Arbeitszeit. Glaube ich, gibt es zwar einerseits schon Ausnahmemöglichkeiten, die wir nicht ausschöpfen. Aber gut wäre natürlich, wenn wir auf europäischer Ebene dahin kommen, dass die Soldatinnen und Soldaten von dem ausgenommen sind und wir das dann in eigener Verantwortung auch gestalten können. Militärische Anforderungen sind das eine. Das ist wichtig, dass wir das ermöglichen, aber natürlich auch der Schutz der Soldatinnen und Soldaten ist das andere und da müssen wir die richtige Balance finden. Aber das haben wir im Blick.
Parlamentarisch eben auch, ne, vor allem.
Genau.
Ja, vielen Dank für dieses sehr informative und ja, aufklärende Gespräch, kann man sogar fast schon sagen. Wir freuen uns auf weitere Erfolge und vor allem gute Zahlen für den neuen Wehrdienst.